Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie kennen doch sicher dieses Kippbild, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, auf dem eine junge Frau zu sehen ist, mit Federschmuck und Pelzkragen. Und wenn man eine Weile draufschaut, dann kippt es und plötzlich sieht man nur noch eine alte Frau mit Kopftuch. So ist es mir mit dem Text gegangen. Ich habe ihn immer auf eine ganz bestimmte Weise gehört. Und plötzlich, durch eine bestimmte Auslegung, hörte ich diesen Text ganz neu. Und ich möchte Sie und euch mit hineinnehmen in diese Entdeckung in 3 Punkten. Erstens, eine große Ermutigung, die gängige Version. Zweitens, eine große Herausforderung, die Auslegung von Gerhard Lohfink. Und drittens, die große Frage an uns, Jesus provoziert. Eine große Ermutigung. Jesus erzählt ein Gleichnis. Also eine Geschichte, die bewusst komponiert wurde, um den Zuhörern etwas von Gott und seinem Himmelreich zu erzählen. Es will einen bestimmten Sachverhalt deutlich machen. Ein reicher Mann verreist und vertraut seinen Dienern sein Vermögen an, jedem nach seinen Fähigkeiten. Der erste bekommt 5, der zweite 2 und der dritte 1 Talent. Es scheint ungerecht, dass dem einen so viel mehr gegeben worden ist als dem anderen. Aber der Arbeitgeber kennt seine Mitarbeiter gut und weiß, womit jeder zurechtkommt, jedem nach seinen Fähigkeiten. Angemessen. Manche beflügelt eine große Herausforderung und manche lähmt sie. Und auch nur ein Talent Silber ist eine sehr große Summe Geld. Talent ist eine Gewichtseinheit aus der Zeit Jesu. Es entspricht 6.000 Denaren und ein Denar war damals der Tageslohn eines Tagelöhners. Also insgesamt entspricht ein Talent 16 Jahreslöhnen, also Jahresgehältern eines Tageslöhners. Eine unglaublich große Summe damals und heute sicher auch noch, wenn man sie umrechnet. Und ein unglaublich großes Vertrauen, das der Chef da in seine Mitarbeiter hat, in jeden Einzelnen. Nach langer Zeit kommt der reiche Mann zurück und ruft die Mitarbeiter zu sich, um abzurechnen. Der erste der beiden konnte ihre Summen verdoppeln. Der Chef ist begeistert und stellt ihnen eine Beförderung in Aussicht. Der dritte enttäuscht die Erwartungen. Er hat gar nichts mit dem Geld gemacht. Es ist nur sicher versteckt. Sein Chef ist sehr wütend auf ihn und gibt Anweisungen, ihm das Talent wegzunehmen und dem zu geben, der schon die 10 Talente hat. Soweit ist, glaube ich, die Auslegung, wie die viele auch schon kennen von Ihnen. Gott gibt jedem von uns Talente, ganz verschieden in der Menge und der Ausrichtung. Aber jeder bekommt etwas Kostbares anvertraut und wir sind aufgefordert, Gottes großes Vertrauen in uns anzunehmen und unsere Talente zu nutzen und dadurch zu vermehren zu Gottes Ehre. Er braucht jeden von uns in seinem Reich. Diese Variante ist richtig und sehr ermutigend, aber sie blendet die vielen verstörenden Details aus, die in diesem Gleichnis auch noch erzählt werden. Und so kommen wir zu Punkt 2, die große Herausforderung. Diese besondere Auslegung von Gerhard Lohfink in seinem Buch Die 40 Gleichnisse von Jesus. Er geht diesen verstörenden und unbequemten Details nach, die wir so gerne überlesen, weil wir nichts damit anfangen können oder vielleicht auch, weil sie unser Gottesbild in Frage stellen. Zum Beispiel die Selbstaussage des reichen Mannes. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe. Was wäre, wenn wir diese Aussage wirklich ernst nehmen müssen und nicht als ironisch abtun können? Das klingt eher nach mafiösen Machtstrukturen und nicht nach Gott. Und wie arrogant ist es, jeweils 80 und 36 Jahresgehälter als wenig zu bezeichnen. Das sagt der reiche Mann, als er die beiden Diener lobt. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig und treu erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Das ist ein bisschen dasselbe, wie wenn heute ein Bankpräsident Millionenbeträge als Peanuts bezeichnet. Ein Angeber, der seine Geschäfte auf unmoralische Weise betreibt, denn wie sonst lässt sich diese schnelle Geldverdoppelung erklären? Ein Mann, der mit anstößigen Geschäftsmethoden arbeitet, er beutet andere aus, vielleicht verleiht er Geld zu Wucherzinsen, er treibt ein, er rafft zusammen. Wahrscheinlich spekuliert er auch immer wieder unter hohem Risiko und vermutlich ist er gerade im Ausland, um Geschäftsverbindungen zu pflegen oder Geld einzutreiben. Diesen unmoralischen Mann nimmt Jesus jetzt ganz bewusst als Hauptfigur in seinem Reich Gottesgleichnis. Wie unerwartet, was für eine Kühnheit, was für eine Frechheit. Was will Jesus damit erreichen? Schauen wir nochmal auf die drei Angestellten. Die ersten zwei sind würdige Ebenbilder von ihrem Chef. Sie vermehren das Geld 100%. Das ist nur mit gewagten Aktionen möglich. Der dritte Angestellte hat Angst vor seinem Chef und vor diesen gewagten Praktiken. Er bewahrt das Geld in dem in der Antike gängigen Schließfach auf, er vergräbt es. Er verliert nichts, macht aber auch keinen Cent Gewinn. Und genau damit hat er alles verloren. Er gehört nun mal einer Firma an, in der Werte gelegt wird auf blitzschnelles Handeln, auf Initiative, Risikofreudigkeit und hohe Rendite. Der dritte Angestellte fliegt, seine berufliche Existenz ist zerstört. Jesus baut eine große Spannung auf mit diesem ungewöhnlichen Stoff. Er versetzt seine Zuhörer in eine Welt, in der es hart und rücksichtslos zugeht. Wer dort nicht alles einsetzt, kann nicht bestehen. Er wird gefeuert. Jesus redet hier in drastischer Weise von dem Plan, den Gott mit der Welt hat. Er redet von dem Neuen, das Gott inmitten der alten Welt schaffen will. Diese neue Welt wird nicht gelingen mit Feiglingen, mit Menschen, die unbeweglich sind, die sich ständig absichern wollen, die lieber abwarten statt handeln. Dieses Reich Gottes Gesellschaft gelingt nur mit Menschen, die bereit sind zum Risiko, die alles auf eine Karte setzen, die aufs Ganze gehen, mit letzter Entschlossenheit Gottes Wort in die Tat umsetzen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jesus erzählt dieses Gleichnis in diesem provokanten Setting, damit wir aufwachen. Das hier ist wichtig. Das merkt man auch an der harten Konsequenz, mit der der dritte Diener bestraft wird. Werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Jetzt sind wir beim letzten Punkt. Jesus provoziert. Die große Frage an jeden von uns ist, lasse ich mich provozieren? Darf Jesus mein Herz verändern? Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim ersten Hören des Gleichnisses gegangen ist. Ich habe nur bei der Auslegung von Gerhard Lohfink gemerkt, diese große Provokation mit einer Geschichte aus der Welt der Schieber und Spekulanten vom Reich Gottes zu reden, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur die Ermutigung wahrgenommen, die in der vertrauensvollen Übergabe der Talente steckt. Aber den Ernst der Lage und diese merkwürdigen Details habe ich völlig ausgeblendet. So wird es uns immer wieder gehen mit der Bibel. Und das lässt sie so spannend bleiben, ein Leben lang. Wir lesen eine Geschichte 100-mal und plötzlich lesen wir noch einmal und hören sie ganz neu, mit einem anderen Schwerpunkt. Mich hat diese neue Auslegung ganz schön verstört. Vom Typ Mensch her bin ich eher der dritte Angestellte. Ich würde das Geld vielleicht nicht vergraben, eher zur Bank bringen, aber auf jeden Fall bin ich eher zögerlich und zurückhaltend, warte erstmal ab und stürze mich nicht sofort mutig in ein Abenteuer. Habe ich dann überhaupt Platz in dem Reich Gottes? Und das ist wohl das wichtigste Merkmal im Reich Gottes. Wir werden es nie, niemals mit unseren menschlichen Fähigkeiten erreichen. Es geht immer wieder um unser Vertrauen in Gott, um unseren Glauben, diesen hartnäckigen Senfkorn-Glauben an einen großen Gott. Es geht um unsere Treue zu Gott, da, wo wir sind, unser Bestes geben, auf unsere Weise. Egal, wie klein es uns scheint. Unseren Auftrag und unser Bestes können wir nicht mit anderen Menschen vergleichen. Denn jeder hat einen anderen Auftrag, den eigenen Fähigkeiten angemessen. Auf jeden Fall geht es immer wieder darum, bis in die Tiefe unseres Herzens zu begreifen, dass wir nur durch den Jesu Tod am Kreuz gerettet sind und nur in Verbindung mit ihm und in seinem Auftrag etwas bewirken können, was Bestand hat. Es wird immer wieder vorkommen, dass wir unsere Talente vergraben oder in Aktionen voranstürmen, ohne den Auftrag von Gott dazu zu haben. Dann hilft nur eins: umkehren und mit Jesus neu anfangen. Mit seiner provokanten Art will Jesus uns noch einmal deutlich machen, dass Gott souverän ist. Gott wird immer wieder auch anders sein, als wir es uns denken. Er wird unsere Vorstellung immer wieder sprengen. Durch solche Entdeckungen in der Bibel wie jetzt oder persönliche Erlebnisse, die mit meinem bisherigen Gottesbild nicht zusammenpassen. Wir werden ihn nicht bis ins letzte Detail erfassen können. Und das ist auch gut so. Denn wenn Gott jemand ist, den ich in meine kleine Kiste packen kann, dann kann er nicht viel bewirken. Jesus provoziert. Das ist so eine Art Eimer mit Eiswasser, das Jesus über unseren schläfrigen und selbstzufriedenen Kopf gießt. Adrenalin schießt uns durch die Adern, wir pusten und schnappen nach Luft, aber dann sind wir wach. Also, sind Sie wach, bereit, den Worten Jesu wirklich zuzuhören und das Gesagte in Ihr Herz fallen zu lassen? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.